Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2013 zum Business-Strang, der unterstützt wird von der Open Source Business Alliance. Mein Name ist Rico Barth. Ich bin im Vorstand der Open Source Business Alliance und wir sind Branchennetzwerk, was hervorgegangen ist aus dem Linux-Verband, bekannt im Bereich Lobbyarbeit in Berlin. Wir kümmern uns unter anderem im Bereich der EVBET Rahmenverträge, die mit öffentlichen Auftraggebern gemacht werden, um die Positionierung von Open-Source-Lösungen, dass die besser in dieses Rahmenwerk reinpassen, und als zweite Komponente der Linux Solution Group. Diese sind vor circa 2 Jahren zusammengekommen und fusioniert zur Open Source Business Alliance, ist mittlerweile ein Netzwerk aus über 200 Open IT, will ich es mal sagen, Anbietern, also Softwareherstellern aus dem Open Source Bereich, Hardwareherstellern, die Open Source Software auf ihren Geräten einsetzen und IT-Anwendern aus öffentlicher Verwaltung, aus dem industriellen Bereich sowie wissenschaftlichen Partnern. Aufgrund dessen kann man schon sagen, wir sind die Bitkom der Open-Source-Industrie mit stolz geschwellter Brust, wobei wir noch nicht ganz die Mitgliederzahlen erreicht haben, aber wir sind auf jeden Fall ein sehr, sehr aktives Netzwerk. Ich kann an der Stelle auch nur jeden aufrufen, dort mitzuwirken. Wir veranstalten gemeinsam Events im Bereich Open-Source Business, da mal als Beispiel der Open IT Summit, der dieses Jahr parallel zu den Linux-Tagen in Berlin als businessorientierte Veranstaltung stattfindet. Wir machen beispielsweise gemeinsam mit den IHKs Open Source Days, um die Industrieunternehmen stärker in diesen Bereich hineinzuführen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hat uns als Unternehmen Cape IT auch ein Stück beflügelt durch die Anwender, die in der Open Source Business Alliance auch mit dabei sind, haben wir natürlich auch entsprechend Projektgeschäft generiert. Das ist ein Nutzen, den man dort auch mit rauszieht. Die Open Source Business Alliance funktioniert nur durch Mitmachen und gemeinsames Engagement. Und aufgrund dessen einfach mal eine kurze Vorstellung und ein kurzer Blick in den Vorstand herein. Wir sind aufgestellt einerseits im Bereich IBM, die schon langjähriger Partner der Linux Solution Group immer war. Die Univention GmbH aus Bremen, die SUSE, die Red Hat ist mit dabei, die Integratio heißt sie, aus Österreich und aus dem Anwenderbereich Stuttgarter Lebensversicherung, die Stadt Freiburg beispielsweise als Verwaltung, im wissenschaftlichen Bereich die Wirtschaftsinformatik der TU München, sodass man dort ganz klar sagen muss, ein sehr, sehr aktives Netzwerk und wir gehen im Bereich Open IT Business, Open IT Anwendung dort auch ein paar neue Wege, um aus diesem Linux-Fokus ein Stück rauszukommen. Linux ist Mainstream geworden. Dort, wo wir hinwollen, ist Open IT, ist, ich sag's mal so, Open Minds Economy. Also wir leben gemeinsam, machen gemeinsam Dinge, haben gemeinsam Erfolg als Open-IT-Anwender und Open-IT-Hersteller und aufgrund dessen ein sehr, sehr aktives Netzwerk, wo ich nur auffordern kann, einfach mal mitzumachen. Wir supporten den Business-Strang hier. Ich bin Ihr Moderator die nächsten 2 Tage und ich freue mich jetzt ganz besonders auf Carsten Reinke von der Deutschen Telekom, den wir vor circa 1,5 Jahren mal auf einer gemeinsamen Kundenveranstaltung kennengelernt haben und wo wir jetzt mittlerweile schon ein sehr, sehr aktives und befruchtendes Verhältnis auch mit der Open Source Business Alliance haben. Carsten Reinke, viel Erfolg und Spaß bei dem Vortrag.
Dankeschön. Und auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen von mir aus. Mit meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, kann man mich hören? So ist besser, ne? Also Begeisterung aus dem doppelten Sinne. Erstens, es gibt 3 Frauen, also meine Damen und Herren, und außerdem frühmorgens um 9 Uhr so einen vollen Saal zu einem so trockenen Thema wie Open-Source-Lizenzen, das lässt mein Herz natürlich höher schlagen. Ich gucke mal, ob alle gewusst haben, dass sich hinter dem Titel 7 Mythen so etwas Trockenes verbirgt. Na, okay. Gut. Jetzt muss ich eben einmal umschalten hier. So, die erste Frage, die wir heute klären müssen, ist, warum 7 Mythen? Warum nicht 6 oder 8 oder 42? Die Antwort ist ziemlich klar. Die Welt ist in 7 Tagen geschaffen worden. Es gibt 7 Weltwunder. Schneewittchen war bei den 7 Zwergen über den 7 Bergen. Und der gestiefelte Kater hatte 7 Meilenstiefel. Da kann es gar nicht anders sein, als dass es genau 7 Open-Source-Mythen gibt. Und mit denen möchte ich mich heute ein wenig beschäftigen. Und zwar in exakt 42 Minuten. Meine Damen und Herren, Mythen mutet etwas Märchenhaftes an. Sie verschleiern die Sache, sie treffen die Sache nicht so ganz. Gelegentlich sind sie auch völlig falsch, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie haben doch immer einen wahren Kern. Und genau so ist das bei den Open-Source-Mythen. Und die Open-Source-Mythen betreffen natürlicherweise, wie alles im Leben, Geld, Politik und Moral. Und damit können wir sofort anfangen. Mein erster, sozusagen mein Lieblingsmythos als ein Mitarbeiter der Deutschen Telekom ist, den ich oft genug gehört habe und auch heute immer noch oft genug höre, ist, mit Open Source darf man kein Geld verdienen. Dieser Mythos ist schlicht falsch, und zwar von Anfang an. Richard Stallman hat sehr früh schon seine Arbeit durch seine Open Source-Tätigkeit bezahlt. Er hätte das niemals Open Source genannt, immer Free Software, ist schon klar. Er hat am Anfang nämlich über Bender seinen Emacs verkauft und damit seine Arbeit an dem GNU-Projekt finanziert. Und trotzdem hat auch dieser Mythos einen wahren Kern. Der Kern ist, man darf für Open Source Software, für die Nutzung von Open Source Software im Sinne einer Lizenzierung kein Geld verlangen. Das geht gar nicht, und zwar per Definition nicht. Warum? Die Open-Source-Initiative hat 10 Kriterien festgelegt, anhand dessen sie Lizenzen klassifiziert, womit wir wieder bei den Märchen wären, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Alle Open-Source-Lizenzen müssen diese 10 Kriterien erfüllen, um Open-Source-Lizenzen zu sein. Und eine dieser Bedingungen ist die, dass man für die Lizenzierung kein Geld verlangen darf. Sie dürfen alles drumherum bauen. Sie dürfen Service machen. Sie dürfen ganze Firmen aufbauen, die sich um Service mit Open Source Software beschäftigen. Was nicht möglich ist, ist, dass sie sagen, gib mir Geld dafür, dass du diese Open Source Software benutzt. Oder umgekehrt, wenn Sie selbst eine Lizenz schreiben und dann diese vorhaben, diese Lizenz als Open-Source-Lizenz freigeben, bestätigen zu lassen, dann darf diese Lizenz eine solche Bedingung nicht enthalten. Und jetzt trifft mich das Schicksal aller Redner der trockene Mund. Einen Moment bitte. Gut, also der Mythos, dass man mit Open-Source-Software kein Geld verdienen darf, der ist schlicht falsch. Er hat aber einen wahren Kern, den es auch wichtig ist, in zum Beispiel so großen Firmen wie der Deutschen Telekom zu begreifen. Ich darf Geld verlangen, erbitten, wie auch immer, für alles, was ich drumherum mache. Nur für die Nutzung der Software selbst, dafür nicht. Dieser Mythos erscheint in verschiedenen Gewändern immer wieder. Einer der Beispiele ist, dass man sagt, ja, das Gegenteil von Open-Source-Software ist kommerzielle Software. Das ist natürlich aus den genannten Gründen genauso falsch. Selbstverständlich kann man mit Open-Source-Software sehr gut Geld verdienen. Ich glaube persönlich, dass das sogar das bessere Geschäftsmodell ist. Das mögen andere anderes sehen. Wie dem auch sei, eins ist klar, Geld verdienen ist sehr gut möglich. Nur eben, das Lizenzgeschäft ist ausgeschlossen. Ein weiteres Gewand ist, Open-Source-Software ist kostenlos. Auch dieses ist ein Mythos, der falsch ist. Warum? Die Open-Source-Lizenzen in der Tat, erlaubt nicht, dass man für die Nutzung Geld bezahlt. Sie erwarten im Gegenzug aber, dass man sich lizenzadäquat verhält. Man muss bestimmte Dinge tun. Und wenn man diese Dinge nicht tut, dann verliert man das Recht, diese Software zu nutzen. Manche Open-Source-Lizenzen sagen das sogar ganz explizit. Wenn du die Regeln verletzt, darfst du die Software nicht mehr benutzen. Und das muss einem im Geschäftsbereich klar sein, dass diese Dinge, die man tun muss, Geld kosten. Sehr oft wird nur darauf geschaut, dass möglicherweise im Rechtsfall das dann Kosten erzeugt. Das stimmt auch und die werden dann auch meistens sehr heftig, weil die Open-Source-Lizenzen relativ wenig erwarten, was man tun muss, gemessen mit anderen Dingen. Aber wenn man sie nicht tut, wird es dann gleich heftig. Trotzdem, bei großen Firmen, wie zum Beispiel der Deutschen Telekom oder Siemens, kann dieses natürlich schon ins Geld gehen. Einfach, wer viel Open-Source-Software nutzt, muss viel tun, um sich lizenzadäquat zu verhalten. Mit anderen Worten, Open-Source-Lizenzen haben ein Prinzip. Das Prinzip Paying by Doing. Und das muss man beachten. Und zwar, das ist der Witz an dieser ganzen Geschichte, alle Lizenzen. Es hat sich eingebürgert, zumindest in der Geschäftswelt, ich nehme an, hier ist das anders, von den Copyleft-Lizenzen und den anderen zu reden. Und wenn man auf Management-Ebene kommt, dann entsteht sofort, ja, Copyleft muss ich freigeben, nee, dann ist alles klar, brauchen wir ja nichts zu tun. Das ist falsch. Auch so einfache und freie Lizenzen wie die MIT oder die BSD-Lizenz erwarten, dass sie etwas tun. Sie müssen nennen, dass sie diese Software nutzen. Sie müssen die Copyright halten und sie müssen die Lizenz dazulegen. Auch etwas, was sie tun müssen, selbst wenn sie diese Software als Embedded Code auf einer kleinen Applikation machen, dann müssen sie sich Gedanken darüber machen, wie sie diese Dateien dem Nutzer zur Verfügung stellen und wie sie ihn darüber informieren. Also, Paying by Doing betrifft alle Open-Source-Lizenzen. Damit kämen wir zu einem nächsten Mythos, auch ein beliebter Mythos. Open Source ist nur was für Gutmenschen. Das hat so einen moralischen Touch. Also eigentlich bräuchte man Latschen und eine Jutetasche. Auch das ist etwas, was einem als Vorurteil oft entgegenschwappt. Und natürlich ist es falsch. Und das hat sogar einen geschäftlichen Aspekt, wenn man darüber nachdenkt. Warum? Die Open-Source-Definitionen schließen die Begrenzung des Verwendungszwecks aus. Man darf niemanden davon der Nutzung ausschließen. Und zwar, man darf keine einzige Person ausschließen. Man darf also nicht ein Stück Open-Source-Software verwenden und dann da reinschreiben, aber ist nicht für die und die geeignet. Übliche Gedankenspiel ist, kann man Open-Source-Software schreiben und festlegen, dass sie in Atomkraftwerken nicht genutzt werden können oder von CDU-Politikern oder FDP-Politikern? Nein, können sie nicht. Diese Definition verbietet das. Auch der Zweck, sie dürfen nicht sagen, dass eine Software nur zu einem bestimmten Zweck verwendet werden darf. Das hat sehr unangenehme Konsequenzen. Wir sind unter uns, da kann man es vielleicht einmal aussprechen. Es hätte keine Möglichkeit gegeben, von der Definition her zu verhindern, dass Open-Source-Software von Hitler genutzt wäre. Ich glaube auch, es ist ein falsches Mittel, Open-Source-Software Diktatoren dadurch zu bekämpfen, indem man sie von der Nutzung von Open-Source-Software ausschließt. Da gibt es sehr viel effizientere Mittel. Trotzdem, das muss einem klar sein, Open-Source-Software ist neutral hinsichtlich der Person und hinsichtlich des Verwendungszwecks. Das hat für Firmen einen sehr wichtigen Nebeneffekt. Sie unterliegen keinem Legitimationszwang, weder über ihr So-Sein noch über die Art der Firma oder warum sie das verwenden. Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Niemand kann sagen, wie kommst du eigentlich dazu? Keinerlei Diskussion, sie können nicht ausgeschlossen werden. Das ist für Geschäftsmodelle, die man auf Open Source Software aufbaut, ein sehr wichtiger Aspekt. Und damit kommen wir zum nächsten Mythos. Der Mythos besagt, modifizierte Open Source Software muss man immer wieder veröffentlichen. Einmal offen, für immer offen. Auch dieser Mythos ist falsch, hat aber einen wahren Kern. Was ist falsch daran? Es gibt viele Lizenzmodelle, die das gerade nicht verlangen. Apache-Lizenz, BSD-Lizenz. Und nur einige Lizenzmodelle erwarten, dass man im Rahmen dieses Paying by Doings die Dinge zurückgibt. Wir sehen hier die übliche Klassifikation. Bei den permissiven Lizenzen gibt es keine Rückgabepflicht. Will sagen, wenn Sie einen Code ändern, können Sie das tun. Sie können es auch kompilieren und das veränderte Kompilat als Ihr Produkt vergeben. Sie sind nicht verpflichtet, den Code freizugeben. Es gibt Lizenzen mit schwachem Copyleft und Lizenzen mit starkem Copyleft. Lizenzen mit schwachem Copyleft verlangen, dass Sie die geänderte Software selbst, wenn Sie an der etwas ändern, dass Sie dann den Source Code wieder freigeben. Und die mit starkem Copyleft erwarten, dass Sie Ihre eigenen Applikationen, die Sie auf solch einer Software aufsetzen, ebenfalls freigeben. Und der nächste Mythos, der damit verbunden ist, ist, man gibt seine Open-Source-Software weltweit frei. Wenn man sie freigibt, dann muss man sie weltweit freigeben. Auch das ist falsch, hat aber einen wahren Kern. Der wahre Kern ist, durch ein kaskadierendes System kann letztlich jeder daran kommen. Was Sie aber tun müssen, ist nicht Ihre Software freigeben, sondern Sie müssen demjenigen, dem Sie das Binary geben, auch die Möglichkeit geben, die Software zu bekommen. Das ist heute bei der Telekom ein interessantes Feld. Ein Android-Handy beruht auf vielen Open-Source-Komponenten. Glücklicherweise, will sagen, vom Handling der Erfüllung der Lizenzen viele mit permissiven Lizenzen. Aber in dem Moment, wo hier eine Copyleft-Lizenz drauf ist, ein Software mit Copyleft-Lizenz und die Deutsche Telekom verkauft dieses, dann bekommen Sie das Binary und Sie hätten das Recht von der Deutschen Telekom, die Software zu erfahren, zu erhalten. Das ist richtig. Gut. Also, hier habe ich noch einmal aufgelistet, wo die Rückgabepflicht sich bezieht. Es gibt keine weltweite Rückgabepflicht, es gibt nur eine empfängerbezogene Rückgabepflicht und die auf sich selbst bezogen und die auch für das abgeleitete Werk. Dann haben wir den nächsten Modus, den nächsten Mythos. Die Open Source Software ist entweder Open Source Software oder proprietär. Auch das ist falsch. Diese Lesart unterstellt ja, dass Open Source irgendwie niemandem gehört. Im deutschen Recht per se und im amerikanischen durch die berühmten Copyright-Not ist es immer so, dass die Software noch denjenigen gehört. Wir bekommen nur eine weltweite, nicht ausschließliche und nicht begrenzbare Lizenz, diese Software zu nutzen, zu ändern, weiterzugeben. Und ja, habe einen vergessen. Naja, gut. Also, es gibt Copyright Owner. Und die Software selbst bleibt immer Eigentum desjenigen, der sie geschaffen hat. Im amerikanischen Recht muss man explizit sagen, dass man Eigentümer ist. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass selbst Deutsche die Copyright Note ausfüllen, wenn sie an einer solchen Software mitarbeiten. In Deutschland sind sie immer Urheber und Autor. Das kann Ihnen niemand nehmen. Das gehört Ihnen per se, per Gesetz. Das ist der Unterschied zwischen dem angelsächsischen und dem deutschen Urheberrecht. In Amerika müssen Sie sagen, ich bin es. Gut, also auch dieser Mythos ist nur begrenzt gültig. Und dann den nächsten Mythos: Wenn man die Open Source Software schon mal publiziert hat, dann muss man die auch immer wieder publizieren. Also habe ich mal ein Stückchen Software geschrieben, unter Open Source Lizenz freigeben, dann ist das so für alle Ewigkeiten und wann immer ich daran rumfummel, muss ich den freigeben. Das hat einen wahren Kern, ist aber so falsch. Der wahre Kern ist, wenn ich diese Software geschrieben hätte und Sie die wären, dann müssten Sie in der Tat alle Änderungen, die Sie daran machen, vorausgesetzt, ich hätte eine mit starkem Copyleft gewählt, eine Lizenz, dann müssten Sie diese Änderungen freigeben. Ich muss es nicht. Ich als Eigner der Software, als eigener Copyright-Owner, kann jederzeit mich entscheiden, meine Lizenz zu ändern. Das hat zwei Effekte. Meine Software, die ich bisher freigegeben habe, ist natürlich in der Welt und jeder darauf kann darauf aufsetzen. Deswegen ist das Hilfsmittel des Forks so heftig, weil wenn jemand sagt, ich mache aber das nächste jetzt nicht mehr so richtig weiter, das mache ich dann proprietär, dann was entsteht dann üblicherweise ein Fork und wird von der Community weiterentwickelt. Gut, publizierte Open Source Software muss man immer wieder veröffentlichen, ist falsch. Ich kann mich jederzeit entscheiden, ein neues Lizenzmodell zu wählen, auch ein proprietäres. Das heftige Wort in diesem Satz ist das Wort Ich. Open Source Software lebt davon, dass viele beitragen. Jeder, der etwas zu einer Open Source Software beiträgt, ist ein Copyright Holder. Und wenn jemand sich entscheidet, eine Software zu ändern, die Lizenzmodell zu ändern, müssen alle daran Beteiligten damit einverstanden sein. Man muss, wenn man irgendwann noch im Hinterkopf hat, irgendeine Version nochmal wieder proprietär zu machen, sich auch überlegen, ob man nicht seine Kontributoren, die man dazu einlädt und deren Arbeit man ja nutzt, von vornherein darauf informiert und ihr Einverständnis dazu einholt und dieses Einverständnis auch dokumentieren. Gut, ich glaube, der letzte große Fall war von OpenMap. Die haben die Lizenz geändert und mussten sich auch, mussten alle ihre Beitragenden das Einverständnis einholen und haben bestimmte Teile der Karten dann einschwärzen müssen, weil sie die nochmal erfassen wollten, weil sie die nicht erreicht haben. Gut, also, das ist der Geschäftsaspekt, der dabei wichtig ist. Open Source Lizenzen, das, was Sie einmal unter einer Lizenz bekommen haben, dieses Stückchen, das ist auch unwiderruflich frei. Die Änderbarkeit betrifft nur das, was der Copyright, was er daraufhin aufsetzt. Warum? Weil Sie können diese Software per Definition nutzen, ändern, an jeden weitergehen, von jedem wiederbekommen, wenn ich sie Ihnen einmal gegeben habe. Das ist der Geschäftsaspekt dabei. Sie können nicht in Lizenzerpressungsfälle eingewickelt werden, wenn Sie mit Open Source Lizenzen und Software ein Geschäftsmodell aufbauen. Diese Lizenzierungserpressungsmethoden gibt es relativ häufig. Ich kenne mindestens einen großen Konzern, der nicht die Deutsche Telekom ist, vor dem ich erfahren habe, wo mir jemand erklärt hat, wie dieses Spielchen von Lieferanten laufen kann. Gut, dies ist ein Alleinstellungsmerkmal von Open Source Software, dass sie eine Verlässlichkeit für den Lieferanten und für den Nutzer herstellt in dieser Hinsicht. Und damit kommen wir zum letzten Mythos und dem Highlights-Mythos, dem siebten. Dynamisches Linken befreit von der Pflicht zur Veröffentlichung. Ich bin sicher, die eine oder andere hat das schon gehört. In meiner Firma ist das eine beliebte Methode von Entwicklern, wie sie Managern antworten, wenn die sie fragen, was müssen wir denn tun, um aus dieser Veröffentlichungspflicht herauszukommen. Dann sagen, oh, legen wir getrennt hin, linken wir dynamisch, ist alles in Ordnung. Das ist falsch. Warum? Es gibt nur eine einzige Lizenz, in der das dynamische Linken überhaupt erwähnt wird. Das ist die LGPL. Und auch da ist sie nur in begrenztem Maße dazu geeignet, aus der von der Veröffentlichungspflicht zu entbinden. Außerdem, so gerne dieser Mythos benutzt wird, um sich zu erinnern, die gesamten Skriptsprachen sind davon natürlich per Definition nicht erfasst. Was macht es für einen Sinn, mir darüber Gedanken zu machen, dass ich nicht dynamisch linke, wenn ich in Wirklichkeit eine PHP-Applikation betreibe, wie etwa Typo 3 oder ähnliches? Gut, dieser Mythos, den können Sie knicken. Wenn man mal ernsthaft, das werde ich jetzt nicht tun, im Detail durchgeht, die LGPL, insbesondere die Version 2.1 und was die Bedingungen sind, dann wird man sehen, dass das kein Allheilmittel und kein Kriterium ist, um aus dieser Pflicht herauszukommen. Damit kommen wir zu einem kleinen Zwischenfazit. Also, mit Open Source darf man kein Geld verdienen, natürlich. Selbstverständlich dürfen Sie mit Open Source Software Geld verdienen, nur eben nicht durch Lizenz- und Nutzungsgebühren. Es ist was für Gutmenschen, es ist für jeden, weil die Nutzungsszenarien nicht begrenzt werden dürfen. Open Source Software muss man immer wieder veröffentlichen, nein, nur manchmal, und dürfen muss man es immer können. Das ist der Witz an der Geschichte. Modifizierte Open Source Software muss man weltweit freigeben, nein, nur für denjenigen, die das entsprechende Binary enthalten haben. Open Source Software ist entweder proprietär oder Open Source Software, nein, auch Open Source Software gehört immer jemandem. Und publizierte Open Source Software muss man immer wieder weiter veröffentlichen. Nein, der Copyright Holder darf die Lizenz ändern, muss aber sehr sorgsam damit umgehen, dass er alle Copyright Holder erfasst und sich mit denen abstimmt, die zu einer Software beigetragen haben. Dynamisches Linken, befreit von der Pflicht zur Veröffentlichung. Nein, das ist Entwicklerlatein. Nun gibt es natürlich ein Problem, was weiter entsteht. Paying by doing, als Prinzip, wie ich das Recht, die Open-Source-Software zu nutzen, erwerbe. Das Problem entsteht, wenn Sie dieses Sheet ansehen. Das habe ich im Mai 2011 erstellt. Ich glaube, die Zahlen sind nicht wesentlich anders geworden, außer dass die Klassifikation auf der OSI-Sache, die Präsentation, sich geändert hat. Es gab damals 69 Lizenzen. Und wenn man nur unterstellt, dass es 5 verschiedene Use Cases gibt und 5 verschiedene unterschiedliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, dann sind man allein bei 345 möglichen unterschiedlichen Aktionen, die man ausführen muss. Da stellt sich sofort eine Frage für Firmen. Wer macht das? Hier entsteht Kosten. Das Wissen muss aufgebaut werden. Die Deutsche Telekom hat auf diese Frage 2 Antworten gegeben. Sie hat als erstes gesagt, okay, wenn dem so ist, dann werden wir in der Deutschen Telekom uns ein Open Source Review Board gönnen. Wir staffen die quer über die ganze Firma und dieses Board kriegt die Aufgabe, alle Abteilungen der Deutschen Telekom, die sie anfragen, mit To-Do-Listen auszustatten. Projekte, Manager haben die Frage, was muss ich tun, um mich lizenzkonform zu verhalten. Dieses Open Source Review Board sagt, unter den und den Umständen tust du das, das, das und das und du bist auf der sicheren Seite. Dieses Open Source Review Board ist nicht entstanden per Dekret, sondern als eine Bewegung von unten. Das fand ich auch irgendwie stimmig, passend zum Open Source Community-Gedanken und ist heute als ein Service innerhalb der Deutschen Telekom etabliert. Es ist kein Zwang, Er ist freiwillig, das hat auch seine Gründe. Ich komme selbst aus dem Projektmanagement, ich weiß, und da würde ich auch als Projektmanager immer darauf beharren, es kann nur einen geben, wer die Verantwortung trägt, hat das Sagen. Und wenn ein Projektmanager sagt, ich habe genügend gute Leute, die das selbst machen, dann möge er das tun, das ist dann sein Recht. Er trägt dann auch die Verantwortung. Umgekehrt, diejenigen, die das Open Source Review Board fragen und die die Taskliste bekommen und abarbeiten, sind dann auf der sicheren Seite. Die Verantwortung dafür, dass das richtig ist und dass sich die Deutsche Telekom in dieser Hinsicht lizenzkonform verhält, trägt dann das Open Source Review Board. Die Deutsche Telekom hat aber noch ein weiteres getan. Und dieses ist der eigentliche Punkt, warum ich darauf komme. Sie hat nämlich gesagt, also woher wissen wir denn, dass unsere Leute der Deutschen Telekom hinreichend kompetent sind? Sicher, die sind gutwillig und die informieren sich auch, aber die Kompetenz über Lizenzen draußen in der Community ist viel größer. Es müsste doch eigentlich viel besser funktionieren, wenn man mit der Open Source Community zusammenarbeitet. Und wie macht man das? Die Deutsche Telekom hat diesem Open Source Review Board auch den Auftrag gegeben, sammelt mal eure Ergebnisse und macht da ein Kompendium draus. Und dieses Kompendium, das veröffentlicht ihr. Und zwar unter einer, ich sage jetzt mal grob Open Source Lizenz, will sagen unter einer Creative Commons Share Alike License 3.0.de. Das ist sozusagen die GPL der für Dokumente. Und die Quellen dieses Open Source License Compendiums liegen im freien Netz. Die sind unter GitHub gehostet. Dabei handelt es sich um einen LaTeX-Code. Das gesamte Make-Szenario ist damit abgedeckt. Und jeder kann dieses Open Source License Compendium sich nehmen. Er kann es weiterverwenden, er kann darauf Geschäfte aufbauen. Das Einzige, was er beachten muss, ist, er muss die Deutsche Telekom als Sponsor nennen, die Autoren. Und wenn er es weiterentwickelt, dann muss er die weiterentwickelte Sache auch weitergeben. Das war ein spannender Moment, als ich das der Deutschen Telekom in der Deutschen Telekom erklärt habe. Immer dann die Frage, darf Vodafone das auch? Antwort, wir wissen das jetzt von den Mythen, klar. Ich darf keine Firma ausschließen. Jetzt ist die Creative Commons im Moment noch keine Open Source Lizenz. Man diskutiert in der OSI darüber, ob man das zu einer Open Source Lizenz machen kann. Aber im Geiste ist es klar, ich darf keinen ausschließen. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht, jemanden auszuschließen, weil auch bei Vodafone, bei der Post sind Experten in Sachen Open Source und Open Source Lizenzierung in großen Firmen. Und da eine Zusammenarbeit herzustellen, das macht auch für die Deutsche Telekom sehr viel Sinn. So, was bedeutet das jetzt konkret? Ich habe jetzt den letzten Stand dieses Open Source License Compendium. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, das passt. Ich habe das mitgebracht. Schalte wieder vom um. Und da ich die letzte Version von gestern Nacht genommen habe, muss ich mich jetzt ein bisschen in den Seitenzahlen neu orientieren. Also, dieses Open Source License Compendium hat zwei Lesemodi. Der eine Modus ist der für die Entwickler, die sich gerade mit Lizenzen nicht auseinandersetzen wollen. Die wollen gut Code schreiben und die wollen nur ganz einfach schnell wissen, was muss ich tun, um das lizenzkonform zu machen. Dieser Modus, den das Open Source License Compendium zur Verfügung stellt, ist dadurch realisiert, dass man kaskadierend über bestimmte Seiten springen kann, sich bestimmte Antworten zu seinem Fall zusammenstellt und dann genau an die Open Source, an die Taskliste springen kann, die für einen zuständig ist. Diesen Prozess haben wir selbstverständlich in dem Open Source License Compendium. Können Sie es sehen? Ja. Abgelistet. Es besteht aus zwei Sachen. Sie müssen erst bestimmte Informationen zusammensuchen. Die müssen Sie immer zusammenstellen, wenn Sie der Frage nachgehen, was muss ich tun? Und dann allerdings, wenn Sie diese Informationen zusammengesucht haben, können Sie mit einem einfachen Automatismus an Ihre, zu Ihrer To-Do-Liste kommen. Also, es gibt ein Formblatt. Und in der Tat reicht es aus, 6 Fragen zu beantworten, sich darüber klar zu machen, was diese Fragen in dem jeweils eigenen Kontext bedeuten, um zu der für diesen Fall zuständigen To-Do-Liste zu kommen, um sich lizenzkonform zu halten. Die erste Frage, die man sich klar machen muss, nutze ich eine Library oder nutze ich ein Programm? Die nächste Frage ist, nutze ich das nur oder verändere ich das auch? Und dann ist natürlich klar der Kontext. Baue ich das ein oder gebe ich das einfach unabhängig weiter? Auch eine Library kann unabhängig weitergegeben werden, ohne dass man sie einbaut. Das ist der Fall bei Distributoren. Wenn Sie eine SUSE-Distribution oder ein Ubuntu holen, da kriegen Sie Libraries einfach nur so, unabhängig, ungenutzt. Die können Sie dann selbst nutzen. Und dann natürlich die ganz wichtige Frage, wollen Sie das nur für sich selbst beantworten oder planen Sie, diese Software weiterzugeben? An der Stelle muss man fairerweise sagen, dass in den meisten Fällen auch gerade bei Firmen, bei größeren Firmen, die Weitergabe dahinter steckt. Warum? Weil das, wann gebe ich eigentlich ein Stückchen Software weiter? Ist eine juristische Frage, ich bin kein Jurist, ich bin Entwickler. Ich habe mich da belehren, das ist eine juristische Frage. Und es ist eins klar für Juristen, in dem Moment, wo ich diese Software von einer Legaleinheit in die andere weitergebe, innerhalb einer Firma, handelt es sich dabei um eine Weitergabe. Das muss man sich an dieser Stelle klar machen, dass das keine so einfache Frage ist. Die nächste Sache, die Sie beantworten müssen, ist natürlich, ob Sie nur Binaries weitergeben wollen oder ob Sie auch den Quellcode weitergeben wollen. Und dann in manchen Fällen ist es halt tatsächlich wichtig, sich klarzumachen, ob man statisch linkt, ob man dynamisch linkt oder nur textuell included. Wenn man diese Fragen beantwortet hat, sich die entsprechenden Kreuze gesetzt hat, gibt es den Open Source Use Case Finder. Der ist jetzt so organisiert, dass man genau anhand dieser Fragen den Baum durchtraversieren kann. Also nehmen wir würden eine Spring Library verwenden, dann hätten wir den Typ Snippet Model Library. Und wenn wir annehmen, dass wir ihn unmodifiziert verwenden, dann wären wir bei Unmodified. Und wenn wir dann noch sagen, wir verwenden ihn, wir bauen das ein, die Library, und wir geben das weiter, dann wären wir hier beim Open Source Use Case Nummer 7. Und wir können die Seite sehen, an die wir springen müssen. Das ist die Seite 63. Und auf dieser Seite 63, im Open Source Use Case Nummer 7, finden wir dann für alle Lizenzen, die das Open Source License Compendium zurzeit enthält, die entsprechenden Seitenzahlen für die To-Do-Listen. Ich weiß jetzt nicht, was Spring ist, aber wir können ja mal glauben, dass es unter einer Eclipse-Lizenz ist, dann müssten wir dazu für den Use Case 7 auf die Seite 89 gehen. So, und hier finden wir den Open Source Use Case Nummer 7. Und Sie sehen, aufgelistet als Pflicht-Task, was Sie tun müssen, freiwillige Task, und außerdem gibt es noch bestimmte Lizenzen, die außerdem etwas verbieten zu tun. Die Idee ist, dass ein Entwickler, wenn er denn soweit ist, ein Projekt einfach sagt, die und die Software verwenden wir, das ist unser Kontext Und jetzt führen wir mal einfach die Tasks aus und wir sind auf der sicheren Seite. Für diejenigen, die das, die Hintergründe verstehen wollen und die auch nachvollziehen wollen, warum wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben, also warum die Tasks so aussehen, wie sie aussehen, die haben verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Am Ende eines jeden Kapitels dieser Tasklist steht, warum wir bezogen auf welchen Textpassage der Lizenz uns entschieden haben, die und die Aufgaben einzuführen. Wir sind hier immer noch bei Eclipse, 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 Eclipse. Und dann gibt es hier unter Angabe, unter Quellenangabe, auf welcher Seite, auf welchem Paragraph, warum die entsprechenden Forderungen in den einzelnen Use Cases eingefügt worden sind. Außerdem enthält das Open Source License Compendium ein Kapitel zu Patenten. Das war das dritte Kapitel. Jetzt schlägt wieder meine Seitenzahl. Ich muss eben gucken. Das Kapitel 3, 1 ist 38. Hier haben wir aufgelistet, welche Lizenzen etwas über die Nutzung von Patenten sagen. Die Patentfrage ist für Firmen eine gefährliche Frage, meist auch aus Unkenntnis gefährlich. Und der Witz dieses Kapitels, wenn man sich dem näher wendet, ist, dass Open-Source-Lizenzen, nicht alle haben eine Patentklausel. Manche haben nur eine Patentklausel, die Nutzung der Patente erlaubt. Manche haben eine Klausel, die sie erlaubt und sagen, wenn du sie verletzt, dann darfst du auch die Patente nicht mehr nutzen, also eine Revoking-Klausel. Wenn man dieses Kapitel sich im Detail ansieht, wird man verstehen, dass Open-Source-Lizenzen auch in der Patentfrage sehr fair sind. Sie zwingen Firmen nicht, ihr gesamtes Patentportfolio freizugeben. Sie erwarten nur, dass man implizit mit der Freigabe zur Nutzung der Software auch die Nutzung aller Patente freigibt, die zum Betrieb dieser Software notwendig sind. Und das ist etwas eigentlich Selbstverständliches, sagt einem schon der gesunden Menschenverstand, dass wenn ich ein Patent besitze und ich eine Open-Source-Software schreibe und die als Open-Source-Software freigebe, dass ich dann nicht anschließend sagen kann, und jetzt bezahlt mich mal dafür, dass ihr mein Patent nutzt. Das wäre auch aus juristischer Sicht unlauter. Also, bei näherer Hinsicht kann man auch in der Patentfrage sehen, dass die Nutzung von Open-Source-Software fair und ungefährlich ist. Und natürlich haben wir auch ein zweites Kapitel dieses Kapitel hat die Aufgabe, die Kraft, die Wirkung der Lizenzen zu beschreiben, also nicht nur das, was man tun wird, sondern auch einen Überblick zu geben über das, an genau diese Tabelle wollte ich hin, einen Überblick darüber zu geben, was denn Open-Source-Lizenzen bewirken. Die Klassifikation von Open-Source-Lizenzen ist ein beliebtes Spiel in der Community. Wir haben uns darauf konzentriert, den Zweck zu listen, und zwar hinsichtlich der Zweck für User, den Schutz für User, den Schutz für Kontributoren und den Schutz der Open-Source-Software an sich. So, also, wo stehen wir mit dem Open-Source-License-Compendium? Wir haben den größten Teil der permissiven Lizenzen sind enthalten. In den nächsten 2 bis 3 Wochen werden die Lizenzen mit starkem Copyleft enthalten sein. Und wir sind eingeladen worden, zu dem Workshop der Free Software Foundation dieses vorzustellen. Persönlich habe ich den Ehrgeiz, dass wir bis dahin die Sache in trockenen Tüchern haben. Es wird immer noch Teile geben, die offen bleiben. Ein großer Wunsch ist für mich noch das Kapitel mal zu erklären, was ist eigentlich ein abgeleitetes Werk. Auch da muss eine Antwort hin. Wenn Sie heute in der Literatur lesen, werden Sie immer irgendwann auf den Satz sehen, das muss man im Einzelfall entscheiden. Im Einzelfall zu entscheiden ist Kapitulation. Das heißt, ich weiß nicht die Antwort nicht. Ich sage es dir später. Also da müssen wir eine Antwort finden. Das ist noch ein Wunsch von mir, dieses Kapitel zu machen. Und ein Wunsch ist auch, dass wir Rückmeldungen bekommen dazu, wie andere dieses sehen, Berichtigungen, was auch immer. Jede Zuarbeit ist gern gesehen, wie das in der Open Source Community üblich ist. So, dass wir irgendwann sagen können, wir als Open Source Community haben auch ein Handbuch, das ist durch die Augen der vielen gegangen. Da kannst du nachgucken, ohne großen Aufwand, wie du dich bei einer bestimmten Lizenz verhalten musst. Und dann haben wir als Community auch die Möglichkeit zu sagen, dieses sogenannte Lizenzchaos, was es da gibt, ist gar kein Chaos, kann man ganz einfach handeln. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn noch Zeit ist, dann gerne für Fragen.
Halten Sie das
mit? Okay. Haben wir Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, bevor der nächste Vortrag dann startet. Das kann sie auf keinen Fall tun. Rechtssicherheit kann Ihnen immer halt nur ein Rechtsanwalt geben und ein Gericht. Nur ein Rechtsanwalt darf Sie im Einzelfall beraten. Deswegen haben wir einen langen Disclaimer drin, der ziemlich genau dem Disclaimer der GPL3 entsteht. Die Sicherheit, die Sie bekommen, ist unsere Gründlichkeit. Wir haben jede Sache über Zitate, über Referenzen nachgewiesen, wo wir es herhaben. Also die ehrliche Antwort ist, eine absolute Rechtssicherheit kann Ihnen ein solches allgemeines Dokument zur Diskussion nicht geben. Persönlich stehe ich dafür gerade, dass ich sehr genau zitiert habe. Also es gibt keine Gefahr, dass mir irgendwas aberkannt werden wird aufgrund falsches Zitieren hier drin. Und wenn, dann werden Sie das finden und dann werden wir gemeinsam das berichtigen, weil Fehler macht jeder. Oh doch, das Open Source Review Board besteht aus Entwicklern, Projektmanagern und Juristen. Und ja, die Juristen sind über meine Antworten, über unsere Antworten schon drüber gegangen. Wir verwenden dieses. Haben wir eine weitere Frage? Ja.
Ganz am Anfang haben Sie da Ihr Android-Telefon hochgehalten.
Ja.
Und da ging es ja auch um das starke Copyleft, das ja die GPL darstellt. Mhm. Habe ich das dann richtig verstanden, dass Sie von Ihnen, also von der Telekom, die Quellen für diese Android-Software?
Also, das war ein abstraktes Beispiel. Android ist meistens Apache-License, ist eine Lizenz mit schwachem Copyleft. Ja, der Linux-Kernel steht sogar unter der GPL. Allerdings gibt es eine Vereinbarung, die der Linus von Anfang an geschrieben hat, die kann man in Kernel direkt sehen. Jede Software, die Systemcalls auf den Kernel macht, gilt nicht als abgeleitetes Werk. Diesen Streit hat es mehrfach gegeben, bezogen auf den Linux-Kernel. Und ja, den hat es auch vor kurzem, vor einem Jahr etwa, bezogen auf Android gegeben. Und man kann es nachlesen, es gibt eine spezielle Klausel, die dafür sorgt, dass wenn ein Programm auch mit Systemcalls auf den Kernel geht, dass sie dann nicht als abgeleitetes Werk und auch unter der GPL stehen muss. Spannende Frage. Haben wir noch weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Linux-Tag hier.